Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Paris und Berlin wollen in der EU eng zusammenarbeiten. Wie viel Koordination es zwischen deutschen und französischen Parteien im Europawahlkampf gibt, das ist gleich unser erstes Thema. In unserer Serie über Rumänien und die EU geht es heute um Zigarettenschmuggel. Eines der großen Probleme im Land, das mit dem EU-Beitritt stark zugenommen hat. Und wir blicken in die Türkei. Hier ist die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen ein großes Problem. Das wird auch für das Land selbst immer mehr zur Belastung. Das ist Europa heute an diesem Donnerstag. Herzlich willkommen. Klimapolitik, Migration, die Besteuerung großer Digitalkonzerne. Einige der Themen, die gestern Abend diskutiert wurden beim Duell der europäischen Spitzenkandidaten für die Wahlen zum Europaparlament. Aber es war die einzige Debatte mit allen Kandidaten und in vielen Ländern wurde sie auch nur auf Spartensendern übertragen. Ein Beispiel, das zeigt, von einem echten europaweiten Wahlkampf mit gemeinsamen Themen, Kandidaten und Auftritten kann man bei den Wahlen zum EU-Parlament noch lange nicht sprechen. Das hängt auch mit den Parteien zusammen, die sich bis heute schwer damit tun, einen europäischen Wahlkampf überhaupt zu führen. Nicht einmal zwischen Deutschland und Frankreich, zwei der engsten EU-Partner, klappt es mit der Zusammenarbeit der Parteien. Eine Analyse von Alexander Moritz.
Wahlplakate, Straßenstände, Fernsehinterviews. Die Mittel sind ähnlich, mit denen die Parteien in Paris und Berlin 10 Tage vor den Europawahlen um Unterstützung kämpfen. Doch wie ein echter europäischer Wahlkampf wirken die Kampagnen nicht. Im Gegenteil. Weit entfernt von einem gemeinsamen Auftreten sind derzeit etwa die Konservativen. Dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Sitz des Europäischen Parlaments in Straßburg in Frage stellt, ist für viele Franzosen ein Affront. Den kann auch Geoffroy Didier, Wahlkampfleiter der konservativen Schwesterpartei Les Républicains, nur schwer aus der Welt reden. Seine Partei werde am Parlamentssitz Straßburg festhalten.
Weil wir Franzosen sind natürlich, aber auch, weil Straßburg ein Symbol der deutsch-französischen Aussöhnung ist. Wir sind nicht nur für einen Verbleib des Europäischen Parlaments in Straßburg, sondern werben sogar dafür, das Parlament komplett in dieser schönen Stadt zusammenzulegen.
Das klare Gegenteil also zur Position der deutschen CDU-Vorsitzenden. Gemeinsamer Wahlkampf sieht anders aus. Auch in den anderen Parteizentralen in Berlin und Paris ist das Bild klar. Die meisten Parteien haben sich zwar mit Schwesterparteien über grundsätzliche Ziele abgesprochen, einen echten gemeinsamen Wahlkampf gibt es aber auch hier nicht, bestätigt etwa der linken Parteivorsitzende Bernd Rieksinger.
Es gibt ein Papier der europäischen Linken, wo die wichtigsten Positionen aufgeschrieben wurden. Das hat Berücksichtigung gefunden bei unserer eigenen Wahlkampagne, aber die Wahlkampagne haben wir völlig an den Bedingungen in Deutschland ausgerichtet.
Ähnlich sieht es bei der SPD aus. Die stellt sich zwar gerne als Europapartei dar, zur Mobilisierung setzt sie aber vor allem auf die Nummer 1 der deutschen Wahlliste, Justizministerin Katharina Barley. Das Gesicht des gemeinsamen europäischen Spitzenkandidaten, des Niederländers Frans Timmermans, sieht man dagegen eher selten.
Letztendlich ist auch bei einer Europawahl entscheidend, die Wähler und Wählerinnen im Land zu erreichen.
Rechtfertigt sich der SPD-Wahlkampfchef Michael Rüther. Zustimmung vom CDU-Politiker Gunter Griechbaum. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag hält eine europäische Wahlkampagne für zu weit weg von denen, die am Ende wählen sollen.
Die Verhältnisse sind dafür natürlich in Europa sehr unterschiedlich und es mag Themen geben, die vielleicht in Spanien hochaktuell sind, aber in Deutschland niemanden ansprechen. Denken Sie in Spanien an den Wunsch der nationalen Einheit. Das ist in Spanien ein Megathema, aber das würde hier in Deutschland niemanden so ernsthaft beschäftigen.
In Frankreich lässt sich noch etwas beobachten. Die Parteien funktionieren die Europawahl um, zur Abstimmung über den umstrittenen Präsidenten Emmanuel Macron. Ähnlich wie bei vergangenen Europawahlkämpfen dominiert Innenpolitik statt europäischer Themen, analysiert Politikprofessor Martial Foucault von der Politikhochschule Sciences Po Paris.
Obwohl die Parteien gerade bei einer Europawahl gegeneinander antreten, schaffen sie es nicht, europäische Themen anzusprechen. Stattdessen versuchen sie, nationale Themen auf die europäische Ebene zu zerren. Die großen europäischen Herausforderungen für Europa als Ganzes werden von den politisch Verantwortlichen nicht diskutiert.
So sieht es auch in anderen Ländern der Europäischen Union aus. Statt einem europaweiten Wahlkampf gäbe es in der EU 28 nationale Kampagnen, sagt Thorsten Faas, Politikprofessor an der Freien Universität Berlin.
Man wird auch das Ergebnis interpretieren als möglicherweise ein Denkzettel für bestimmte nationale Kräfte. Was wir noch nicht wirklich erleben, ist eine Richtungsdebatte, wo Europa eigentlich zukünftig hingehen soll. Dafür bräuchte es mehr Europa, auch mehr europäische Öffentlichkeit. Das klappt tatsächlich noch nicht wirklich gut.
Dabei sollte bei dieser Europawahl alles anders werden. Nach den gemeinsamen Spitzenkandidaten wollten einige Parteien auch einheitliche europäische Wahllisten aufstellen. Doch ein entsprechender Vorstoß war im vergangenen Jahr im Europäischen Parlament gescheitert. Um eine engere Zusammenarbeit werden die Parteien nach der Wahl aber nicht herumkommen. Denn Mehrheiten werden im neuen Parlament schwieriger zu organisieren sein. Glaubt man den Umfragen, könnten Konservative und Sozialdemokraten erstmals ihre gemeinsame Mehrheit im Europaparlament verlieren. Dann müssten sich neue politische Koalitionen zusammenfinden. Dafür hätte die Abstimmung auf eine gemeinsame Wahlkampagne eine gute Übung sein können.
Wie gut die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Parteien im Europawahlkampf funktioniert, hat Alexander Moritz berichtet. Es hat sich einiges verändert in Rumänien, seit das Land 2007 der Europäischen Union beigetreten ist. Straßen und Infrastruktur zum Beispiel wurden mit EU-Mitteln modernisiert. Das Land profitiert auch von der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Millionen Rumänen sind ins europäische Ausland gegangen, um dort zu arbeiten und Geld zu verdienen. Es gibt aber auch neue Pflichten, die Rumänien mit der EU-Mitgliedschaft erfüllen muss. Den Schutz der europäischen Außengrenze zum Beispiel. Im Osten grenzt das Land nämlich an die Republik Moldau, im Norden an die Ukraine. Das Hauptproblem hier ist der Zigarettenschmuggel. Allein aus der Ukraine werden jedes Jahr Milliarden an Zigaretten illegal nach Rumänien eingeführt. Die rumänische Polizei, gut ausgestattet dank der EU, versucht das zu verhindern. Aber das ist nicht so einfach, wie Laila Knüppel und Manfred Götzke berichten.
Kopftuch, wollene Röcke und Strumpfhosen, darüber eine dicke Daunenjacke, außerdem eine möglichst große Handtasche. So sehen die Schmuggler aus hier in der Ukraine. Ältere, patente Frauen, die ansonsten den Haushalt schmeißen, kochen, die Enkelkinder versorgen. Sie stehen einige hundert Meter entfernt vom Grenzübergang Siget. Dort drüben ist Rumänien, dort beginnt die EU. Wer Zigaretten rüberschmuggelt, kann sich einiges dazu verdienen. Überall werden sie aus den Schachteln geholt und dann unauffällig am Körper verstaut.
Wir stehen hier nur so rum.
Ich habe nur ein bisschen Hauswein, sonst nichts.
Zwei Frauen haben ein Tischchen aufgestellt. Darauf steht der selbstgemachte Wein. Aber auch sie machen ihr Geld hier definitiv nicht mit Getränken. Eine der Frauen zieht Zigaretten aus den Schachteln, füllt sie in eine Plastiktüte und reicht sie einer Frau auf dem Fahrrad. Die verstaut sie und rüber geht's. Viele arbeiten aber auch drüben im rumänischen Siget, erzählt eine der Frauen.
Ich arbeite da als Putzfrau, mein Mann auf der Baustelle. Hier in der Ukraine ist es sehr schwer zu überleben.
Eine Sonderregelung für die Bewohner der Grenzregion macht es möglich. Drüben in Rumänien sind die Löhne mittlerweile deutlich höher als in der Ukraine. Und seit viele Rumänen ins Ausland gegangen sind, fehlt es an Bauarbeitern, Putzfrauen und Pflegekräften. Auf der anderen Seite der Grenze, auf der Nationalstraße 19, sind Torda Kuman und sein Kollege Daniel Back von der Grenzpolizei auf Zigarettenschmuggler fangen.
Der Zigarettenschmuggel aus der Ukraine ist das größte Problem hier. Die Schmuggler bringen die Ware über die grüne Grenze oder auch durch die Übergänge versteckt in den Fahrzeugen.
Im vergangenen Jahr wurden Zigaretten im Wert von 3 Milliarden Lei über die ukrainisch-rumänische Grenze geschmuggelt, schätzen die Behörden. 650 Millionen Euro. Die Hauptschmuggelroute liegt im Bezirk von Torda und seinen Kollegen. Torda Kuman stellt sich mitten auf die Fahrbahn, weist mit einer abgewinkelten Hand zum Straßenrand. Der Polizist und sein Kollege halten einen schwarzen BMW an. Darin zwei Jungs, eine junge Frau. Der eine mit Baseballkappe, auf dem vorne ein grünes Cannabisblatt aufgestickt ist.
Der Wagen kommt aus einem Ort, wo viel geschmuggelt wird. Da schauen wir jetzt genauer hin und suchen nach Veränderungen am Auto.
Der Tankdeckel will einfach nicht aufgehen. Das macht die beiden Beamten noch misstrauischer. Vergeblich drückt der Fahrer immer wieder gegen das Türchen, bis der Tank sich schließlich doch öffnet. Außer Treibstoff nichts drin. Der BMW darf weiterfahren. Aber gestern, da hatten sie richtig Glück, erzählt Torder.
Da haben wir 12 Boxen mit je 500 Packungen Zigaretten gefunden, in einem Fleischtransporter mit doppelter Wand.
Früher gab es hier keinen Zigarettenschmuggel, weil die Zigarettenpreise ähnlich waren. Mit dem EU-Beitritt haben die Probleme angefangen. Jetzt ist es ein Riesengeschäft.
Etwa 1 Euro kostet die Schachtel in der Ukraine. In Rumänien sind es mindestens 4 Euro. Man findet die geschmuggelten Zigaretten aus der Ukraine nun im ganzen Land. Nachdem die beiden noch mehrere Wagen überprüft haben, ohne etwas zu finden, beenden sie die Autokontrolle für heute. Sie fahren noch näher an die Grenze heran, in die Berge. Die Straße wird immer holpriger und Torda erzählt, was er bei seinen Kontrollen erlebt.
Die Schmuggler sind sehr geschickt. Wir haben schon Zigaretten in Getränkeflaschen gefunden, in Kuchen, einmal sogar in einem Holzfass, versteckt unter Sauerkraut.
Der Weg wird immer schlammiger und steiler. Nirgends ist mehr ein Haus zu sehen. Der Dacia-Geländewagen hat ziemlich zu kämpfen.
Mercedes-Geländewagen fahren nur Mafiosi, die Schmuggler. Wir haben halt unseren Dacia. Das sind unsere neuesten Autos.
Und auch sonst seien die Schmuggler viel besser ausgestattet, meinen die beiden Beamten. Im Vergleich zu anderen rumänischen Polizeikräften seien sie allerdings sehr gut ausgerüstet, weil hier im Norden Rumäniens die Außengrenze der EU verläuft. Irgendwann geht es mit dem Auto nicht mehr voran.
Von hier geht es nur noch zu Fuß weiter. Das würde 8 Stunden dauern bis zur Grenze. Der Weg hört gleich da hinten auf.
Holzarbeiter haben einen Traktor geparkt und einen Bauwagen aufgestellt. Hier leben sie unter der Woche. Mitten in dieser rauen Bergwelt. Kein Hof, kein Mensch weit und breit. Daniel Bark bittet sie, die Augen aufzuhalten, es zu melden, wenn jemand vorbeikommt. Denn wer hier unterwegs ist, kann eigentlich nur Zigarettenschmuggler oder Holzdieb sein. Dann wenden die Beamten den Wagen, fahren zurück. Fast alle seiner Mitschüler seien aus dieser ländlichen Region weggegangen, erzählt Torda auf der Heimfahrt. Nach Italien, Spanien oder nach Deutschland. Er wollte das nie.
Ich habe mich für meine Heimat entschieden. Auch hier kann man ganz gut leben, wenn man arbeitet. Ich verdiene nicht besonders viel, aber ich bekomme jeden Monat meinen Lohn. Ein Traumjob ist es nicht, aber mir gefällt die Arbeit.
Die rumänische Polizei versucht, den Zigarettenschmuggel in die EU zu unterbinden. Manfred Götzke und Laila Knüppel haben die Beamten bei der Arbeit begleitet. Wie der rumänische EU-Beitritt alte Traditionen verändert hat, das ist morgen Thema in unserer Serie über Rumänien. So hoch war im Februar die Arbeitslosenquote in der Türkei. Einer der höchsten Werte der letzten 10 Jahre. Die Jugendarbeitslosigkeit im Land lag vor 3 Monaten sogar bei 26%. Das sind Zahlen, die gestern veröffentlicht wurden. Und das zeigt vor allem eins: Die türkische Wirtschaft steht nicht gut da. Eine hohe Inflationsrate und ein schwächelndes Bruttoinlandsprodukt tragen auch dazu bei, genauso wie die politische Unsicherheit im Land die Investoren abschreckt. Berat Albayrak, Finanzminister und Schwiegersohn des türkischen Präsidenten, rechnet mit einer baldigen Erholung der Wirtschaft. Aber das können sich junge Türken, die seit Monaten einen Job suchen, kaum vorstellen. Susanne Güsten hat einen von ihnen getroffen.
Vor dem Arbeitsamt im Istanbuler Innenstadtbezirk Beyoğlu ist nicht viel los. Nur wenige Besucher gehen bei der Behörde in einer Gasse unweit vom Bosporusufer ein und aus. Einer von ihnen ist Mert, ein Mitzwanziger, der sich gerade erst arbeitslos gemeldet hat. Seit 5 Monaten suche er Arbeit, erzählt Mert, seit er seinen letzten Job bei einem Wachdienst verloren habe. Bisher sucht er vergeblich. Deshalb probiert er es jetzt auch einmal beim Arbeitsamt und hofft, so einen Job zu bekommen. Viel Zuversicht setzt der junge Mann offenbar nicht in den Start. Der Wirtschaftsexperte Mustafa Sönmez teilt seine Skepsis.
Der Staat unternimmt leider nicht viel, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Etwa das Bildungssystem auf den Arbeitsmarkt zuzuschneiden. Zum Beispiel werden unter den Berufsfachschulen vor allem die Fachschulen für islamische Geistliche gefördert. Da passt die Ausbildung einfach nicht zum Arbeitsmarkt.
Daran liegt es bei Mert nicht einmal. Der junge Mann hat eine Ausbildung, die in der Türkei eigentlich gefragt sein sollte. Eine Tourismusfachschule habe er besucht und auch den Abschluss gemacht, erzählt Mert. Nur spreche er leider keine Fremdsprache. Daher bekomme er keine Arbeit im Tourismussektor. An den Hochschulen sei die Qualität der Ausbildung nicht viel besser, beklagt Wirtschaftsexperte Sönmez.
Jeder 4. Arbeitslose in der Türkei hat einen Hochschulabschluss oder ein Fachhochschuldiplom. Die meisten haben Betriebswirtschaft oder Management oder so etwas studiert, teilweise auch nur im Fernstudium per Internet. Die haben zwar ein Diplom bekommen, aber inhaltlich nicht viel gelernt und deswegen bekommen sie dann auch keine Arbeit.
Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe bekommt Mert vom Staat auch nicht. Wie hält er sich dann über Wasser? Er lebe zu Hause bei seinen Eltern, erzählt Mert. Sein Vater ist Rentner, seine Mutter Hausfrau. Natürlich sei das schwierig. So wie Mert wohnen die meisten jungen Arbeitslosen bei ihren Familien, sagt Mustafa Sönmez.
Das ist traditionell so in der Türkei. Die Eltern sorgen weiter für die Kinder, wenn die nicht auf eigenen Beinen stehen können. Auch wenn man noch so wenig hat, teilt man sich das in der Familie. Das führt allerdings auch dazu, dass junge Leute bestimmte Arbeiten nicht annehmen, die ihnen nicht gefallen. Es gibt Beschwerden von Arbeitgebern, dass sie Arbeitskräfte suchen und keine finden. Das liegt daran, dass junge Leute sich auf diese Solidarität in der Familie zurückziehen können und dann oft lieber gar nicht arbeiten, als zum Mindestlohn hinter einem Ladentisch zu stehen.
Bei Mert ist das freilich nicht der Fall. Selbst der Mindestlohn würde seiner Familie weiterhelfen. Denn in der Türkei herrscht eine schwere Wirtschaftskrise mit steigender Inflation und sinkenden Einkommen. Doch auch auf Mert trifft zu, was Mustafa Sönmez als weitere Auswirkung des familiären Auffangnetzes beschreibt. Die jungen Arbeitslosen protestieren nicht, sie organisieren sich nicht, um vom Staat ihr Recht auf Arbeit einzufordern. Für die Politiker ist das bequem, aber für die Türkei wird das zu einer dauerhaften Belastung, denn aus der Jugendarbeitslosigkeit wird Langzeitarbeitslosigkeit und ein strukturelles Problem. Dabei müsste das alles nicht sein, sagt Sönmez.
Eigentlich sollte so eine junge und bildungshungrige Bevölkerung ein Vorteil für ein Land sein. In Europa ist die Bevölkerung überaltert. Dort muss man sich junge Arbeitskräfte von außen holen. Wenn die Türkei ihre junge Bevölkerung durch Planung und Ausbildung richtig kombinieren würde mit ihren anderen Reichtümern in Landwirtschaft, Industrie und Tourismus, dann wäre das ein großer Vorteil. Aber woran es hier fehlt, das sind die Vision und die Planung. Dadurch wird dieser Schatz in eine Last verwandelt.
Die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen bleibt ein Problem in der Türkei, Susanne Güsten berichtete. Computerspiele und Religion, passt das zusammen? Darum geht es gleich in der Sendung Tag für Tag mit meinem Kollegen Benedikt Schulz. Und damit geht Europa heute zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.